Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Meine heutigen Gäste sind die KünstlerInnen Larissa Kopp und Florian Aschka. Die beiden gehören zum Gründungsteam des Queer Museums Wien, das in unterschiedlichen örtlichen Konstellationen seit 2020 existiert und aktuell Räume auf der Baumgartner Höhe bespielt. Larissa Kopp hat sich in ihrer Arbeit auf kollaborative Prozesse spezialisiert und kann zudem auf viele Jahre Museumserfahrung verweisen. Florian Aschka untersucht schwerpunktmäßig queere Strategien und solidarische Netzwerkstrukturen. Was all das mit einem Museum für queere Kultur zu tun hat, erzählen Sie in dieser Folge am Bühneneingang. Reden wir beim Queer Museum von Subkultur oder Mainstream? Blendet die klassische Museumslandschaft Queer Culture nach wie vor aus? Und welche Herausforderungen ergeben sich bei einem Museumsprojekt jenseits staatlicher Strukturen? Liebe Larissa, lieber Florian, vielen Dank, dass ihr mit mir diesen Fragen nachgeht.
Ja, danke für die Einladung.
Okay.
Wir müssen zunächst einmal ein bisschen so eine historische Einordnung wagen, denn es kennen ja nicht alle das Queer Museum Wien. Wie ist dieses Projekt entstanden? Welche Vorläufe hat es? Mit welcher Idee wurde es gegründet? Welchen Weg ist es seither gegangen? Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen mitnehmen, was da Sache ist und wie die Herleitungen sind.
Ja, seltsam, dass es schon mit einer historischen Einordnung anfängt. Wir verstehen uns noch nicht als historisch.
Ja, wir haben uns 2019 oder bis Anfang 2020 gegründet, also ein paar Jahre gibt es uns jetzt schon. Genau, und einfach, weil wir festgestellt haben, dass das eine Lücke ist in Wien und wir haben gesehen in anderen Städten, es gibt in New York das Leslie Lohman Museum, es gibt in Berlin das Schule Museum, es gibt es auch in San Francisco, in Athen, mittlerweile auch in Warschau, in London. Und wir haben eben, ja, wir finden es sehr wichtig, dass es in Wien auch etwas Vergleichbares gibt.
Genau. Wir haben uns irgendwie gedacht, das kann irgendwie nicht sein, dass bei 2 Millionen EinwohnerInnen und Wien als eine Stadt mitten in Europa an der Schnittstelle zum Balkan, zu Osteuropa mit der Geschichte und mit dem UNO-Standort und allem, dass hier sowas Vergleichbares nicht da ist. Und wir haben ein bisschen gewartet. Dem Thema hat sich niemand anderer angenommen. Und dann haben es wir eben selber.
Wie das oft so ist, ne? Ja, zunächst verharrt man und denkt sich, darf ich das überhaupt? Würde das nicht jemand anderem zustehen? Und dann macht man es einfach, weil die Lücke da ist, ne?
Genau, ja.
Queer Museum Wien. Das klingt für manche nach einer Nische, für andere nach einer zweifelsfreien Notwendigkeit in einer progressiven Gesellschaft. Wo steht denn das Museum in Wirklichkeit? Ist das ein Community-Projekt? Ist das etwas, was auf die sogenannte Mehrheitsgesellschaft abzielt? Wie ist da eure strategische Herangehensweise?
Also, was ein bisschen herausfordernd ist, es versteht sich als beides.
Genau,
einerseits ja. In die Community quasi hineinwirken und für die Community da sein und im Idealfall auch aus der Community kommend. Andererseits aber natürlich auch ein Ort für alle, um was zu lernen über queere Kunst, Kultur, queere Geschichte manchmal auch. Gut, da gibt's natürlich in Wien die Spezialisten bei Queen, im Queeren Archiv, das jetzt am 10. Juni neu eröffnet in neuen Räumen. Aber auch das ist natürlich oft eine Schnittmenge, einfach Geschichte, Kultur, Kunst. Und wir verstehen uns auch dezidiert, und das Larissa, die Fachperson natürlich dafür, als Ort der Vermittlung auch, sowohl in die Community als auch für Allies oder welche, die es vielleicht noch werden möchten.
Allies sind Verbündete.
Genau.
Partners in Crime, wie man so schön sagt, ne?
Genau, Unterstützerinnen. Ja, und wenn man so etwas ganz neu auf die Beine stellt, dann hat man ja die Möglichkeit, Dinge neu zu denken und wir möchten auch den Museumsbegriff hinterfragen und vor allem Hierarchien. Also wir haben versucht, das Museum so aufzubauen, dass es eben nicht diese klassischen hierarchischen Strukturen gibt. Also wir sind als Kollektiv organisiert und wir haben jetzt auch Förderungen aus den allerunterschiedlichsten Töpfen und das Geld, das dann übrig bleibt, was meistens auch mit sehr, sehr viel freiwilligen Arbeit, sehr, sehr vielen Stunden, die eben unbezahlt geleistet werden. Aber wenn ein bisschen was übrig bleibt, dann schauen wir zum Beispiel, dass wir so ein Bezahlmodell haben, dass jede Tätigkeit gleich bezahlt ist, egal ob es Putzen, Aufsicht, Texte schreiben. Es gibt nur vereinzelt Dinge, zum Beispiel eben jetzt, wenn man einen Workshop gibt oder also etwas, was wo man sagt, das kostet ganz besonders viel Energie, da haben wir dann ein bisschen höhere sozusagen Einstufung, aber sonst haben wir eben so eine Art, ja, also wir versuchen, Dinge neu zu denken, das ist nur ein Beispiel. Ja. Und auch der Museumsbegriff, der wird hinterfragt, also wir sind ja auch an ganz verschiedenen Orten, wir haben uns auch an Institutionen angeschlossen, wie das Volkskundemuseum, und jetzt die Baumgartner Höhe, also dass wir nicht so versuchen zu erstarren, sondern flexibel bleiben und uns den Begriff Museum einfach nehmen und schauen, ob man den auch anders füllen kann und nicht mit den Klischee-Vorstellungen, die es so gibt von einem Museum.
Genau, und viele von uns im Kollektiv haben eigentlich auch relativ lange oder viel Erfahrung in der Museumsarbeit. Und haben dabei auch feststellen müssen, so ein bisschen, dass Hierarchien zwar vielleicht ganz, ganz selten notwendig sind in ganz leichter Form, aber im Endeffekt eher hinderlich sind. Und flexibles Eingehen auf Situationen, die sich verändern, eine Besucherschaft, die sich vielleicht verändert oder neue Besuchergruppierungen, die man ansprechen will, dass man da sehr unflexibel wird und, wie soll man sagen, erstarrt einfach auch. Ne? Also das vielleicht auch klassische Bild, was man, oder das klassisch negative Bild, was man vielleicht im Kopf so ein bisschen hat. Museum ist so ein großer Solitär, der sehr, sehr unverrückbar ist in seiner Arbeit und in dem, was sie machen.
Ganz pragmatisch gefragt, wie finden das KuratorInnen, wenn sie genauso bezahlt werden wie Putzkräfte? Gibt es da ein solidarisches Verständnis oder ist das ein Konfliktpunkt?
Naja, nicht alle Personen kommen damit zurecht, aber die meisten bisher, ich sage jetzt mal so, es wird ja vorher aufgeklärt quasi, welches System wir uns gegeben haben. Und es gibt ja eigentlich bei uns gar keine Putzkräfte, sondern das machen wir halt.
Alles. Also
so nebenbei quasi.
Genau, also wir haben so eher so ein System, dass man sagt, okay, da ist ein bestimmtes Projekt, wer interessiert sich dafür? Und diese Gruppe ist dann, natürlich gibt es Interessen oder auch, zum Beispiel ein,
die
genau,
Ausbildung und
ein Mitglied ist Restauratorin und die macht natürlich, wenn es irgendwie um die um Objekte geht oder so, dann übernimmt sie das oder
genau.
Vermittlung. Aber es machen eigentlich alle in allen Bereichen auch mit.
Wann darf sich aber jetzt, also wenn wir auch vom Museum sprechen, uns jetzt nicht als klassisches Museum vorstellen, sowohl von der Infrastruktur als auch von den Räumlichkeiten. Also wir haben jetzt da nicht eine High-End-Räumlichkeit mit Klimatisierung und allem. Also wir arbeiten tatsächlich auf einem sehr ich möchte jetzt nicht, aber auf einem niedrigen Niveau eigentlich so. Also
wahrscheinlich nicht inhaltlich, sondern einfach von der Infrastruktur.
Genau, also von der Infrastruktur. Im Äußeren. Also natürlich, als wir im Volkskundemuseum waren, hatten wir die Infrastruktur vom Volkskundemuseum zur Verfügung. Und da hatten wir eben zwei Räume im Volkskundemuseum. Das war aber auch sehr interessant, weil es eben dann auch sehr viel Publikum gab, die eben kamen wegen der volkskundlichen Sammlung und dann eben dieser Vermittlungsaspekt, also dass wir sozusagen auch eben nicht nur die Community angesprochen haben. Und jetzt hier auf der Baumgartner Höhe ist es eben auch so, dass sehr, sehr viele Interessierte einfach vorbeikommen, reinschauen. Genau. Und wir sind ja auch mobil momentan noch. Also das ist nicht der Ort, wo wir jetzt immer bleiben werden. Deshalb haben wir jetzt auch ja, da mal diese Räume und vielleicht werden wir dann wieder an eine andere Institution andocken. Also es ist, genau, wir haben auch keine Dauerausstellung. Es sind immer nur Sonderausstellungen.
Ist das eine Philosophie oder ist das aus der Not geboren? Also ist euer Ziel, euch an einem Punkt so zu institutionalisieren, dass ihr ein festes Queer-Museum habt? Oder sagt ihr, nein, das passt schon so, das ist part of the game, dass wir ein wandernes Museum sind?
Das Ding ist halt, mit den sehr, sehr begrenzten finanziellen Möglichkeiten wird alles schnell, sage ich jetzt mal, sehr anstrengend. Also auch ein Umzug wird dann schnell sehr anstrengend, weil halt vieles selbst organisiert ist. Und es ist nicht so, dass man einer speziellen Firma irgendwie sagt, hey, wir ziehen um von da nach da und dann passiert das einfach, sondern wir müssen das alles halt selber machen. Und daher, ich sage jetzt mal so, wenn die finanzielle Lage so bleibt, ist es natürlich angenehmer, fix wo zu bleiben. Ja? Wenn man jetzt die nötige Ausstattung hat, dann kann man auch gern irgendwie alle 2 Jahre umziehen. Mhm. Also es ist immer eine Ressourcenfrage auch natürlich. Ne?
Ja, aber wir würden einfach offen bleiben und schauen, was sich ergibt. Ja, und wir haben ja auch Kooperationen gemacht außerhalb von dem Raum, in dem wir waren. Zum Beispiel waren wir eben bei der Ausstellung Über das Neue im Belvedere, wo eben verschiedene Kunsträume, also wo wir eher in der Funktion als Kunstraum dann präsentiert waren. Also sowas wird es auch weiterhin geben, also dass wir vielleicht auch Satelliten haben oder an andere Museen andocken und dann aber eine Basis vielleicht. Also wir sehen auch das so im analog zum Queer-Begriff, dass es sich immer wieder wandelt und dass wir auch uns immer wieder neu definieren können und verändern werden wahrscheinlich auch.
Stichwort definieren. Es gibt ja zum Begriff Queerness eigentlich auch unterschiedliche Herangehensweisen oder ein unterschiedliches Verständnis. Könnt ihr mir sagen, von welchem Queerness-Begriff ihr eigentlich ausgeht? Was ist Queerness in eurer Herangehensweise?
Also zum einen versuchen wir uns da relativ alles offen zu halten und auch irgendwie aufgeschlossen zu sein für die Veränderung des Begriffs und so ein bisschen mitzugehen auch. Zum anderen natürlich schon auch so als Umbrella-Term für LGBTIQ+. AI+. Zum anderen aber auch schon die Geschichte irgendwie des Begriffs mitdenken und in die Definition mit einnehmen, dass es auch sehr politisch gemeint ist, also dass es durchaus einen politischen Anspruch hat, wo es um Hinterfragen von Hierarchien geht, Hinterfragen von Normen geht, Hinterfragen von aktuellen oder auch wie auch immer unterdrückerischen politischen Strukturen, genau.
Genau, und dass ja queer ursprünglich ein Schimpfwort war, das dann aber reclaimed, also angenommen wurde und ein etwas Positives dann umgewandelt war, so wir stellen uns quer, wir queeren, also wir denken Dinge anders neu, so das kommt auch mit dazu natürlich.
Ich bin ja Anfang 40. Meine Sozialisation in der Wahrnehmung von, unter Anführungsstrichen, Queerness war immer ganz stark, oder nicht immer, sondern in meiner Jugend ganz stark mit Homosexualität verknüpft. Also das war sozusagen das Hauptregenbogen-Queerness-Thema, das natürlich unterrepräsentiert war, aber das sich zunehmend Aufmerksamkeit erkämpft hat. Da gab es eben Institutionen wie die Rosa-Lila-Villa, gibt es noch immer, oder die homosexuellen Initiative etc. Euer Queerness-Begriff geht ja da wesentlich weiter. Gibt es da eigentlich innerhalb der Szene Generationenkonflikte?
Ich würde nicht zwingend sagen Generationenkonflikte, weil in der Zusammenarbeit merkt man jetzt auch, es gibt viele Menschen aus unterschiedlichen Generationen, die relativ ähnlichen Blick auf die Sache haben oder die zumindest offen sind, sich das Ganze mal anzuschauen. Ich würde eher sagen, es ist ein ideologischer fast schon Unterschied. Stichwort TERFs zum Beispiel, die natürlich auch leider, also sie würden sich selber eher als queer bezeichnen, aber in der LGBTQ-Community zu Hause sind, die aber TERFs sind einfach.
Kannst du das definieren für unsere Hörerinnen? Was ist ein TERF?
TERF, ich weiß gar nicht, ob sie das selber am Anfang benutzt haben, Trans-Exclusionary Radical Feminists, nannten sie sich anders, ich weiß gar nicht mehr. Es ist mittlerweile zum Schimpfwort worden, zu Recht, wie ich finde, sind Menschen, die Transpersonen aus ihrem Feminismusbegriff ausschließen. Das betrifft nicht nur, aber auch zum Beispiel lesbische Frauen. Und da haben wir eigentlich so vom Queermuseum auch einen sehr klaren Standpunkt. Also da gehen wir einfach nicht mit. Wenn es ist wahrscheinlich eine der kleinsten quasi Gruppierungen in der Community und auch eine der vulnerabelsten, ausgeschlossen wird, muss man einfach klar sagen, na, das geht nicht. Ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass sich Begriffe und Definitionen immer verändern. Also, dass es vieles, was wir heute als queer bezeichnen, dass es das früher auch gegeben hat, nur dass es anders bezeichnet wurde. Und das sieht man auch immer mehr, wenn man sich die Geschichte anschaut. Also schon seit der frühen Neuzeit, aber schon vorher und gerade jetzt in den Ausstellungen, die wir hatten, man lernt immer wieder was dazu, weil es geht bei uns um eine Verbindung aus Kunst und Geschichte und viele Kunstwerke befassen sich mit der Geschichte oder mit historischen Persönlichkeiten. Und wir hatten jetzt zum Beispiel im Herbst eine große Ausstellung 4T, also wo es um Geschichte und Kunst und Trans- und Interpersonen ging, und da wurden auch sehr viele persönliche Geschichten beleuchtet, historische Persönlichkeiten, und man sieht eben, dass Geschlecht schon immer ein ganz, ganz breites Spektrum war und dass es halt jetzt anders genannt wird oder queer, als queer bezeichnet wird, aber ja, also.
Es ist halt schlichtweg und ergreifend eine Verleugnung von Fakten, dass man sagt, es gibt nur zwei Geschlechter. Also wenn man sich auch in der biologischen Forschung mit der biologischen Forschung ein bisschen auseinandersetzt, weiß man eigentlich, dass führende Biologen mittlerweile auf dem Standpunkt sind, dass es das Geschlechterspektrum ist, einfach innerhalb dessen sehr viel möglich ist. Natürlich gibt es quasi so eine Normverteilung, wo sich's häuft sozusagen, was jetzt Chromosome, was Hormonstatus etc. betrifft. Aber es gibt eine riesige Bandbreite, allein nur beim biologischen Geschlecht. Und dann ist nochmal das Gender, also das im Deutschen ist es da immer ein wenig schwierig, weil im Englischen gibt es Sex und Gender, also das gesellschaftliche Geschlecht und das biologische Geschlecht. Und das ist ja dann nochmal was anderes.
Das ist alles ganz eng verwoben miteinander. Ja.
Erstens das, und auch da wieder, wenn man in die Geschichte schaut, wir machen witzigerweise jetzt, oder was heißt witzigerweise, es liegt auf der Hand, was zum römischen Kaiser Elagabalus gerade. Und ihn wird man wahrscheinlich nach heutigen Kriterien entweder als non-binary oder transfeminin bezeichnen. Sprich, es gibt Hinweise in der Geschichte, belegte Hinweise, dass die Geschlechtsidentität auch oft abweichen kann von den Normen, die die Gesellschaft sich zum damaligen Zeitpunkt halt jeweils gegeben hat, und dass es durchaus gängig war und es oft auch in den jeweiligen Gesellschaften, sage ich jetzt mal, Nischen gab, wo das durchaus auch anerkannt oder akzeptiert war.
Ist auch weltweit in sehr vielen Gesellschaften so, dass es eben gewisse traditionelle auch Formen von, was wir heute hier als Queerness bezeichnen würden, gibt. Ja. Und das wird oft so hingestellt, ja, das ist was Neues, aber es ist es einfach nicht. Und wir schauen auch immer, dass wir bei den Ausstellungen ein Rahmenprogramm haben, das sich dann auch mit verschiedenen Aspekten befasst. Zum Beispiel jetzt wird es einen Vortrag geben über, wie queer ist die Kunst der frühen Neuzeit, oder es gab auch eben einen Vortrag von Mišo Kapetanović über zum Beispiel Queerness am Balkan historisch gesehen, also der beforscht eben queere, was wir heute eben als queer sehen würden, gesellschaftliche Aspekte in der Kultur des Balkans. Also wir sind da auch nicht nur in Wien, sondern auch in den umliegenden Bereichen und schauen, dass wir da immer ganz breit auch Expertinnen einladen, die eben ihre Forschung vorstellen, begleitend zu den Ausstellungen, die wir haben.
Jetzt habt ihr sofort intuitiv ein Thema aufgegriffen, das ich auch am Zettel habe. Es ist tatsächlich dieses Binnenverhältnis zwischen Feminismus und Queer Culture, weil ich da auch in meinem Umfeld bemerke, dass da in gewisser Weise eine Bruchlinie verläuft. Also dass es da schwierig geworden ist, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden, wo die beiden Bereiche solidarisch miteinander umgehen. Würdet ihr sagen, dass das Queer Museum auch ein feministisches Projekt ist?
Ja, definitiv.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Also ich persönlich, und ich weiß jetzt nicht, auch wahrscheinlich, sag jetzt mal, alle im Kollektiv, ich spreche jetzt einfach mal so, sehen das auch so. Also man muss die Sachen ganz klar miteinander denken, weil man sieht es ja rein praktisch schon, wenn man muss in die USA schauen, man muss nach Polen schauen. Entrechtung oder auch Befreiung, je nachdem, von queeren Personen, Transpersonen, geht immer einher als spätestens als nächster Schritt, wenn nicht gleichzeitig, mit Entrechtung von Frauen. Es wird immer gleich gedacht, weil diese quasi ganz starre Binarität in den im Geschlechterdenken und in den Rollenbildern wächst sich als allererstes nach queeren Personen auch auf Frauen aus. Siehe die Entrechtung von Personen, die Abtreibungen vornehmen wollen, die rechtliche Gleichstellung von Frauen im Berufsleben etc. Also es hängt ja alles, ist ja urverwoben miteinander. Und man auch wieder, wenn man in die Geschichte zurückschaut, an den Punkten in der Geschichte, wo Frauen mehr Rechte erlangt haben, immer gleichzeitig haben auch queere Menschen mehr Rechte erhalten. Man muss jetzt denken, gut, die Französische Revolution war in erster Linie für weiße Männer als erstes, aber es hat auch gewisse, ich sage jetzt mal, Erleichterungen für Frauen gebracht und hat zum Beispiel auch zur Dekriminalisierung von Homosexualität geführt. Wahlrecht für Frauen 1918, das gesellschaftliche Klima ist ganz anders worden, auch in den 20ern für queere Menschen, Stichwort Magnus Hirschfeld, Roaring Twenties in Berlin etc. Also die Sachen muss man echt miteinander denken. Es ist, glaube ich, also ja, es tut mir leid, es ist leider der Trugschluss, wenn man denkt, man kann die Sachen voneinander trennen, weil es hängt halt oft zusammen, weil die Ansicht, dass queere Menschen in irgendeiner Form weniger wert wären oder eine Gruppe sind, die man ohne Probleme ausschließen kann, wurzelt ja auch immer ganz klar darin, dass sie als weiblich, als schwach gelesen werden und das Weibliche als negativ gesehen werden. Und es ist ein Fehler, man kann es natürlich machen, wenn man will, aber es wird vor allem, wenn es jetzt Frauen so handhaben, es wird zurückschlagen auf die eigene Gruppe einfach, leider.
Ja, das sehe ich genauso. Also, ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, also eben Magnus Hirschfeld hast du ja schon erwähnt, also da gab es eben in der Zeit, in der eben Frauen begonnen haben, in die Arbeitswelt zu gehen, sehr viel freier geworden sind in den 20er Jahren. Da gab es eben wirklich eine ganz, ganz starke queere Kultur und auch, das hat natürlich alles andere Namen, Bezeichnungen gehabt, aber auch sehr, sehr viele Personen, die wir eben als trans oder non-binary heutzutage bezeichnen würden. Und ja, eine Gesellschaft eben, in der alle Chancen und Möglichkeiten und Rechte haben. Es ist einfach erwiesen, geschichtlich gesehen, dass es dann allen besser geht, da hast du völlig recht, ja. Und dass man sich dann nicht irgendwie in Kämpfe zerfasern soll, die dann dazu führen, dass man sich schwächt eigentlich.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich bemerke auch wiederum in meinem Umfeld eine sehr grundständige Offenheit, sich mit dem Thema Queerness auseinanderzusetzen. Ich spüre aber auch eine Überforderung. Und es ist teilweise keine emotionale Überforderung, sondern schlicht und ergreifend eine begriffliche Überforderung. Also, dass man nicht mehr weiß, wofür steht welcher Begriff. Welcher Begriff ist in einer Wechselwirkung mit einem anderen Begriff eine Diskriminierung? Wo könnte ich jemanden kränken? Also, es ist durchaus angstbehaftet. Wie verhindert ihr, dass euer Museum nicht, sag ich mal, so eine Enklave des queeren Expertisentums wird, sondern wirklich auch ganz bewusst sich eben die Mehrheitsgesellschaft unter Anführungsstrichen angesprochen fühlt. Wo sind diese Schnittmengen, wo ihr wirklich den Dialog aufmacht?
Naja, einerseits in der Art, wie wir die Vermittlung verstehen und handhaben, ganz praktisch. Wir haben zum Beispiel Texte in den Ausstellungen, wir versuchen es je nach Ressourcen, nach Möglichkeit immer jetzt seit Neuestem Texte auch in einfacher Sprache anzubieten, Begriffslexika mit an die Hand zu geben und quasi von einem, wie soll ich sagen, Status Null auszugehen, also auch für eine Person, die noch nie was davon gehört hat, dass die sich auch wohlfühlt und die ganzen Informationen, wenn sie möchte, an die Hand kriegt. Und natürlich ist es auch eine atmosphärische Sache. Wie heiße ich jemanden willkommen? Natürlich gewisse Dinge, die Höflichkeit gebietet, gehen natürlich manchmal nicht. Aber bei uns ist grundsätzlich jeder willkommen. Naja, nicht jeder. Faschisten nicht. Aber abgesehen davon ist jeder willkommen, der sich dem Ganzen aussetzen mag, der vielleicht neugierig ist. Und ich glaube, wir vermitteln oder wir bemühen uns, sagen wir so, ob es dann immer gelingt, ist die andere Frage, aber wir bemühen uns, jedem zu vermitteln, dass er willkommen ist, solange er uns und queeren Personen bei uns wohlwollend, höflich und freundlich begegnet. Und das Gleiche bekommt die Person zurück auch. Ja,
ja, und wir haben auch, wir haben jetzt auch nicht endlose Ressourcen, aber wir versuchen schon im Rahmen unserer Möglichkeiten auch zum Beispiel jetzt, wo wir sind auf der Baumgartner Höhe, die umliegenden wohnenden Menschen anzusprechen. Wir haben da überall in den Wohnhäusern dann Plakate und Flyer aufgehängt, wo wir unsere gratis, also es ist immer alles gratis bei uns. Man kann immer einfach kommen. Wir haben dann eben auch zum Beispiel Sonntagsführungen mit Kaffee, Kuchen und das haben wir dann auch bei den Gemeindebauten und in umliegenden Wohnungen ausgehängt und es sind auch einige gekommen oder auch gratis Workshops, Zeichen-Workshops und wo wir eben gesagt, explizit jeder kann einfach vorbeischauen und man kann uns alle Fragen stellen. Wir haben zum Beispiel auch so einen Infofolder, wo es um queere Geschichte in Wien seit den 70er Jahren geht und da werden dann auch nochmal alle Begriffe erklärt und auch eben, woher das alles kommt. Und dann machen wir auch Workshops für Schulklassen, zum Beispiel Teenager. Da können die auch jederzeit alle Fragen stellen. Und genau, und wir sagen auch immer, dass das Begriffe sind, die veränderlich sind. Es wird jetzt alles so genannt, aber vielleicht in 10 Jahren schon wieder nicht mehr. Also es ist auch meistens so, das kann man vielleicht auch sagen, es ist nie verkehrt zu fragen und es ist auch, also ich kenne eigentlich niemanden, die oder der einfach, wenn man fragt, du, ich weiß jetzt nicht genau, was bedeutet das jetzt, der Begriff, oder ist es okay, wenn ich dich so nenne, die dann sagen, oh Gott, du bist so, warum fragst du da jetzt, weil du weißt es nicht, niemand, ja, man kann, es geht niemand davon aus, dass alle das wissen, man kann immer mal, wenn man höflich nachfragt, das ist immer in Ordnung, ja, und sagen.
Ich gehe mal an das andere Ende der Fahnenstange, gerade an so Events wie der Pride zum Beispiel, ist oft der Vorwurf gekoppelt, dass den ganzen Themenbereich irgendwie banalisiert und in so eine Lifestyle-Party-Ecke drängt. Mhm. Wie stellt ihr sicher, dass eure Exponate, eure Erklärungen nicht eben zu leicht verdaulich werden und durchaus auch die schmerzhaften, die widerständigen, die auch total unbequemen Aspekte der queeren Existenz abbilden?
Naja, leicht verdaulich widerspricht sich ja nicht mit unangenehmen Sachen. Also man kann ja auch unangenehme Dinge klar thematisieren, kontextualisieren, aber eben zugänglich.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Mir fällt ein, zum Beispiel Steinhofgründe ist ja auch... Ja, also wir hatten zum Beispiel in der letzten Ausstellung auch einen Teil über die Steinhofgründe und eine Person, die da interniert war, zum Beispiel, ja.
Und das ist zum Beispiel eben, wo wir jetzt gerade oben sind, in den Steinhofgründen, ist zum Beispiel auch immer bei jeder Führung, egal um was es quasi in der Ausstellung bei uns geht, ist immer ein kleiner Teil reserviert für die Steinhofgründe und die Geschichte der Psychiatrie, soweit wir sie halt vermitteln können. Also wir blenden das nicht aus und ich glaube, man kann das den meisten Erwachsenen, sage ich jetzt mal, schon zumuten, wenn man die Sachen halt gut verdaulich aufbereitet einfach. Und das ist halt die Verantwortung, die man hat. Und Ich denke, die Pride hätte da vielleicht auch eine Verantwortung. Ich glaube, dass es eine Feier ist oder so, sehen viele gar nicht einmal negativ unbedingt. Es ist, glaube ich, das Problem, dass es eine sehr unpolitische Feier worden ist mittlerweile und weniger Wert drauf legt, mit wem gibt man sich ab, zum Beispiel große Firmen. Man blickt jetzt auch in die USA oder man braucht auch nur nach Köln zum Beispiel schauen, zum CSD dort. Große Firmen sind halt selten verlässliche PartnerInnen. Viele streichen ja jetzt ihre Unterstützungen für die Pride-Paraden und ich gehe davon aus, früher oder später wird das hier auch der Fall sein, je nach politischem Klima dann. Ja.
Nämlich unter anderem auch als Opportunität gegenüber den USA zum Beispiel, wo, genau.
Natürlich,
ja. Wo da tatsächlich zur Debatte steht, wer sich diversitätssensibel verhält und das festschreibt in seinen Unternehmensrichtlinien, also auch formalisiert, der hat mit Nachteilen zu rechnen, weil genau das greift, was ihr beschreibt. Es gibt nur zwei biologische Geschlechter, es gibt eine legitime Lebensform und so weiter und so fort. Ne?
Genau. Mhm. Und das ist halt das, ich sage jetzt mal, Trügerische an einem neoliberalen Kapitalismus. Er ist kein verlässlicher Partner, wenn es um einerseits die Erkämpfung, andererseits auch das Behalten von Rechten, von Minoritäten betrifft.
Wer sind denn eure verlässlichen Partner? Wie finanziert ihr euch?
Insofern sind verlässlich die Stadt Wien, sehr verlässlich. Der Bund ist Gott sei Dank noch verlässlich. Es hat ja eine Zeit lang jetzt anders ausgeschaut. Da haben sich zum Glück die jeweiligen AkteurInnen, sage ich jetzt mal, zusammengerissen. Und insofern ist das schon eine große Kontinuität und wir erhalten aber auch, wie soll ich sagen, also leider keine Großspenden, also wenn reiche Menschen zuhören, gerne spenden an uns.
Ja.
Aber insofern ist es so ein bisschen Grassroots, also wir kriegen von BesucherInnen zum Beispiel, die ein bisschen was erübrigen können, die spenden uns schon und sind auch da sehr großzügig und helfen uns auch mit unserem Programm auch gratis zu halten, für SchülerInnen zum Beispiel, für Menschen ohne Obdach zum Beispiel, dergleichen, genau, ja.
Gibt es sowas wie ein heteronormatives Subventionsgefälle?
Da fehlt mir irgendwie der Überblick, um das zu...
Da müsste man wahrscheinlich eine Studie anfertigen. Ja. Sagen wir so vielleicht, Wien und Österreich ist, glaube ich, relativ bemüht, wenn es eins gibt, das zumindest auszugleichen. Also es gibt ja hier in Wien zum Beispiel die WAST auch mit dem queeren Kleinprojektetopf oder sie machen auch Regenbogenmonatsförderungen.
Und es gab ja auch so einen Vermittlungstopf, für, also die
das explizit ist schon für diese Themen.
WAST, also für alle, die das nicht wissen, das ist die Antidiskriminierungsstelle.
Genau, Wiener Antidiskriminierungsstelle. Also sollte es es geben, ja, möchte mir jetzt gar nicht. Müssen wir die Zahlen anschauen. Aber sollte es geben, gibt es zumindest, glaube ich, ein Bewusstsein in der Regierung, in den Regierungen. Und ein Bemühen, es fairer zu gestalten, sage ich jetzt mal.
Eine ganz pragmatische Frage, weil ihr habt das schon in vielen Facetten angedeutet. Wo werft ihr bewusst diese musealen Praktiken über Bord? Und wo stoße da natürlich auch an Grenzen? Also ich frage zum Beispiel beim Thema Themenfindung, wie funktioniert euer, jetzt, ich habe es als basisdemokratisch organisiertes Konzept wahrgenommen, wie funktioniert dieses Konzept, wenn es wirklich darum geht, einfach einen Ausstellungsplan zu definieren? Braucht es da Einstimmigkeit? Gibt es eine einfache Mehrheit? Gibt es da Quartalskuratorinnen, ich weiß es nicht, ja. Könntest du das mal erklären? Weil das ist ja schon spannend für den Kulturbetrieb.
Wir schauen schon, dass es eine Einstimmigkeit gibt, mehr oder weniger. Also es müssen sich dann immer alle im Kollektiv mehr oder weniger dann einig sein, dass das interessante Themen sind. Ja, das ist nicht so einfach oft.
Und manchmal ist es auch quasi den Ressourcen geschuldet. Also manchmal sagt man, okay, interessantes Thema vielleicht, aber momentan haben wir nicht die Kapazitäten dazu. Das können wir uns nicht leisten. Also wir können zum Beispiel keine Kuratoren aus den USA einladen, ja. Oder sehr viel Kunst, die jetzt gewisse Museumsstandards braucht mit klimatisierten Räumen etc. das bedingt schon mal gewisse Sachen. Aber was jetzt die reine Themenfindung betrifft, glaube ich, sind auch viele oder alle im Kollektiv extrem kompromissbereit und auch bereit, das auszudiskutieren. Und wir haben auch für die Jahresthemen jeweils einfach oft auch Treffen, wo wir uns wirklich nur mit dem beschäftigen und dann wird halt den ganzen Nachmittag nur darüber gesprochen.
Brainstorming-Treffen.
Genau. Und wir sammeln halt vorher schon die Themen, dass sich alle so ein bisschen drauf einlesen können etc. Ja.
Es gehen uns die Ideen nicht aus. Also wir haben eh viel zu viele Ideen, die alle toll finden, die wir eigentlich alle gern machen würden. Ja, also es sprühen alle eh vor Ideen. Es ist nur, wie realisiert man es dann mit den Ressourcen, die man hat, die wir haben. Ja, also.
Es ist, glaube ich, es ist halt ein Umdenken schon auch. Also es ist nicht so, eine Person schafft, also zum Beispiel Chefkuratorin im Museum, denkt sich die Sachen aus und alle folgen dann. Es ist halt ein längerer Prozess und das ist halt ja das gleiche Problem in größerer Skala. Je demokratischer was wird, sei es ein Staat, sei es irgendwas, desto länger dauern halt manchmal auch Sachen, weil man halt Kompromisse finden muss, weil man bereit sein muss, auch mal länger zu diskutieren. Aber es hat ja auch Vorteile. Also es ist ja, man lernt ja so viel auch draus. Und es werden alle möglichst mitgenommen, oder möglichst viele werden mitgenommen, sagen wir so, alle getan.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wir über jede einzelne Ausstellung, also über jedes einzelne Kunstwerk, nicht immer, das war einmal, als wir einen Open Call hatten, aber sonst ist es so, dass Kuratorinnen eingeladen werden. Und die sind dann, oder dass eine Person sagt, ich bin jetzt Kuratorin, das kommt jetzt auch mal vor dann, aber sonst sind es eigentlich eingeladene Personen, die ihre eigene Perspektive mitbringen. Und da ist es eher dann so, dass die schon bestimmen, welche Werke gezeigt werden. Also das ist dann schon eher wieder eher Richtung klassischer Museale, dass dann die Kuratorinnen sagen, wir wollen das und das. Also zum
Beispiel, aber es ist schon oft in Rücksprache, ja, beziehungsweise die Themen sozusagen geben wir so ein bisschen vor auch.
Aber ja. Wir laden sie speziell zu diesen Themen ein. Also.
Das heißt, ihr gebt einen strategischen, thematischen Rahmen,
ja.
Ladet da dann jemanden zum Beispiel ein, der kuratorische Verantwortung übernimmt.
Ja, genau.
Und ab dem Zeitpunkt greift die kuratorische Freiheit bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
Also man muss diesem Menschen vertrauen und sagen, okay, der muss jetzt seine Handschrift leben können, natürlich mit gewissen Rückkopplungseffekten.
Ehrlich, ja, das auf jeden Fall.
Aber, weil sonst wäre mir das fast schon jetzt zu romantisch gewesen, wie ihr das beschrieben habt. Weil
romantisch ist es nicht.
Nein, wir streiten uns schon viel auch, aber...
ja.
Gehört auch dazu.
Ja, das ist halt wahrscheinlich eine gewisse Notwendigkeit irgendwie auch, wenn so viele Menschen mit sehr prononcierten Meinungen auch zusammenkommen. Aber ja.
Ja, wir hatten eben einmal diese Ausstellung, wo wir den Open Call hatten und das war schon ein sehr langer Prozess, bis wir da eben,
haben wirklich
alle gemeinsam und das war schon, also das können wir nicht jedes Mal machen, dass wir da
viel Detail
über jedes Kunstwerk alle gemeinsam, also da muss schon dann eine Person die Kuratierung übernehmen, ja.
Es ist ja auch, also muss man vielleicht dazu sagen, niemand von uns verdient ja, oder ich glaube fast niemand, verdient von uns seinen Lebensunterhalt damit. Also es geht auch gar nicht. ich glaube, fast alle von uns haben einen Job nebenbei, in Anführungszeichen, oder sogar mehrere Jobs, ja. Also und da sind halt dann auch gewisse Grenzen vorgegeben an Ressourcen, an Zeit, die man investieren kann, einfach auch, ne?
Aber geht euch das nicht auf die Nerven, wenn ihr euch in der Museumslandschaft umschaut? Ihr findet es dort, gerade in Österreich oder in Wien, haben wir eine sehr stark institutionalisierte Museumslandschaft. Wir haben schon ein paar kleinere Häuser, die sich queeren Themen annehmen. Wir haben mit dem Wien-Museum, muss man ehrlicherweise sagen, auch ein Haus, das sich immer wieder mal auch in die Subkulturen und Nischen reinbegibt.
Ja,
also
voll.
Man muss jetzt nicht alles schlecht reden.
Nein, um Gottes Willen, ja.
Ja, und es wird ja auch jetzt Queen einen neuen Raum eröffnen und so. Das ist schon auch super auf jeden Fall, dass die Geschichte auch noch mehr in den Fokus rückt. Ja.
Aber wir müssen schon konstatieren, die großen Tanker, die lassen bei diesen Themen schon aus, ja. Ist das nicht ein bisschen, fühlt man sich da nicht provoziert, wenn man ein eigenes Museum betreiben muss, um queere Kultur sichtbar zu machen, noch dazu mit so einem hohen Selbstausbeutungsgrad, wenn wirklich hoch dotierte Häuser, die Spielräume hätten, da Akzente zu setzen, da einfach nicht einsteigen?
Naja, thematisch finde ich jetzt nicht provoziert. Ich glaube, das ist so eher deren Problem, würde ich sagen, weil sie einfach relevante Themen liegen lassen. Ich meine, es gibt ja schon tolle Sachen, auch zum Beispiel auch am Belvedere oder so, die ja auch Kuratoren für Outreach haben und dergleichen. Also es gibt schon gute Aspekte. Das Kunsthistorische ist selten allerdings bisher mit guten Sachen aufgefallen, leider. Nur so am Rande. Ich glaube, die Ressourcenverteilung, die ist so ein bisschen, finde ich, also da hapert es mehr. Also das würde ich, glaube ich, eher anprangern. Und das muss ich sagen, ganz persönlich nervt mich extrem. Wenn man dann sieht, okay, so ein großer Tanker leistet sich zwei Direktoren, eine kaufmännische Direktion, eine künstlerische Direktion und beide kriegen über 300.000 Euro ungefähr oder sowas, ne?
Ja, mehr als die, die Bundeskanzler, ja.
Das geht halt nicht. Also ich sehe auch nicht die Arbeit, die sie tun, die das wert wäre. Und andererseits kriegen halt dann, also und da sind wir halt dann auch wieder bei anderen politischen Aspekten, die jetzt übers quasi, was man klassisch als queer versteht, hinausgehen. Es kann halt nicht sein, dass Saalaufsichten sich das Leben nicht leisten können, auch wenn sie vielleicht Vollzeit arbeiten, kaum. Oder Reinigungskräfte. Und dann ist aber da jemand, der nicht weiß, wohin mit seinem vielen Geld. Weil kein Mensch braucht so viel Geld zum Leben, um ein gemütliches, angenehmes Leben zu führen. Und das ist halt tatsächlich, glaube ich, leider ein bisschen ein Problem. Also natürlich ist es verständlich, dass ein kunsthistorisches Museum mehr Kosten hat im Sinne des Unterhalts, ja, so einen Kasten irgendwie zu erhalten.
Auch Forschung, Vermittlung.
Natürlich. Das ist wichtig und das braucht auch sein Geld. Aber es steht halt in keinem Verhältnis irgendwie, dass zwei Personen so viel Geld bekommen und andere dann zu wenig zum Leben.
Ja, darum bin ich gleich am Anfang hellhörig geworden bezüglich eurer Bezahlungsstrategie. Wir reden oft über Fair Pay mittlerweile und Gott sei Dank, aber wir reden interessanterweise nur in den künstlerischen Gewerken darüber und vergessen, dass der Kunst- und Kulturbetrieb von technischen und auch wirklich ganz pragmatisch organisatorischen Gewerken mitgetragen wird, die teilweise sehr, sehr schlecht organisiert sind, sehr schlechte arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen vorfinden, was ihre Bezahlung betrifft und in einem ganz, ganz klaren Hierarchiegefälle innerhalb der Häuser sich bewegen. Mhm. Also sprich, das ist der Anhang, der halt notwendig ist, aber der wirkliche Betrieb wird gesichert durch den künstlerischen Betrieb. Finde ich gut, dass ihr das einmal aufs Tapet bringt und da auch bewusst sagt, da gibt's einfach auch Berufsstände, die da wirklich auf eine sehr ungute Art und Weise hintangestellt werden in den kulturpolitischen Überlegungen. Ne?
Und man muss jetzt vielleicht auch darüber hinaus sagen, es gibt ja auch kleinere Kulturvereine, die fast wie so ein bisschen ein Kulturkreisler wirken in deiner Umgebung, ja, gute Kunstvereine, die wirklich das ganze Jahr feines Programm machen und auch da, das basiert nur auf Ausbeutung. Kuratoren zum Beispiel in einem kleinen Kunstverein verdienen nicht viel. Also da sind wir dann, also das gibt dann eben auch in die Richtung dann das Gefälle und da hapert's gewaltig, ja, leider.
Ich will euch in ein Thema mitnehmen, das mir auch in meiner eigenen Praxis als Festivalleiter mich immer wieder beschäftigt hat. Und es ist das Thema Queerwashing. Mhm. Mir war das Thema Queerness in Kunst- und Kulturprogrammen, insbesondere in der jüngeren Vergangenheit, sehr, sehr wichtig. Und ich habe da auch große Schwerpunkte gesetzt und war gleichzeitig immer von der Furcht getrieben, dass wenn ich dann innerhalb dieses großen Schwerpunktes aus einem wirklich pragmatischen Überlegungen etwas nicht ermöglichen kann oder auch nicht ermöglichen will oder das Gefühl habe, das ist programmatisch schwierig, ja, dass ich immer latent an der Kante gewandert bin. Na, wenn das nicht möglich ist, dann ist das in Wahrheit nur Queerwashing. Wie könnt ihr den Menschen, die da Berührung suchen, Angst nehmen? Es gibt nämlich noch eine andere Seite, die ich ehrlicherweise da dazu bringen will. Man darf da auch nicht angerührt sein, weil es ist auch schlicht und ergreifend so, dass es da nicht um persönliche Befindlichkeiten geht, sondern darum geht, Machtmechanismen zu bedienen, um seine Interessen, auch künstlerischen Interessen, zu realisieren und dafür auch entsprechende Strategien ins Rennen zu werfen. Und trotzdem merke ich das bei vielen Hausleitungen, dass da so ein bisschen eine Ängstlichkeit herrscht. Ist die angebracht? Wie kann man die zerstreuen?
Also ich würde sagen, dass klare Kommunikation ist immer sehr wichtig. Also dass man wirklich dann, der sagt, ich würde jetzt gerne queere Künstlerinnen einladen, dann.
Und ich denke, man muss sich halt auch ein bisschen fragen, lädt man sie jetzt ein, weil sie alle einladen und weil man das Gefühl hat, ah hoppla, ich muss jetzt da gerade mit tun. Also da braucht es, glaube ich, einfach eine ehrliche Reflexion und eine ehrliche Kommunikation. Und es ist ja auch legitim zu sagen, ho, hoppla, wir haben jetzt irgendwie das bisher völlig nicht am Schirm gehabt und eigentlich würde es Sinn machen, dass wir auch mal was zum Thema Queerness in der Kunst machen. Und man kann ja dann auch kommunizieren, zum Beispiel, hey, wir haben da noch nicht viel Erfahrung, seid bitte nachsichtig.
Genau, also Kommunikation ist alles, ja, dass man sagt, okay, wir würden das gern.
Und eine ehrliche Selbstreflexion. Ich meine, man muss halt aufpassen, wie bei allem, irgendwie geht es jetzt nur darum, irgendwie möglichst viel Profit zu machen, geht es irgendwie dann wirklich darum, werden die Personen dann ausgebeutet in irgendeiner Form, werden die genauso behandelt wie die anderen. Das muss halt muss klar hinterfragt werden, ja. Ne?
Nein, das sehe ich genauso. Also das darf jetzt kein, da geht es mir jetzt nicht darum, um das Thema, dass man das anders behandeln darf als das übrige Programm. Das impliziert nur halt leider, dass man manche Dinge dann eben auch nicht ermöglichen kann als Programmverantwortlicher, wie es bei jedem anderen Programmpunkt auch vorkommen würde.
Ja.
Aber ich nehme damit, es geht auch darum, dann schlicht und ergreifend auch die eigenen Unsicherheiten zu benennen, zum einen. Und zum anderen auch keine Deutungshoheiten zu beanspruchen. Also es darf nicht so sein, dass nur wenn man ein queeres Programm macht, ist man plötzlich das Sprachrohr der queeren Kultur, sondern man muss bewusst sagen, ich bin der Gastgeber, ich will das dabei haben und ich bin da aber auch ein lernendes Gefäß.
Tatsächlich. Und also ich hoffe, wir machen das in den meisten Fällen auch so. Auch bei Themen, wo wir jetzt vielleicht nicht so fit sind, sage ich jetzt mal, oder wo es jetzt nicht so viel Repräsentation gibt bei uns im Team. Genau, es ist, was du gesagt hast, die Deutungshoheit, die darf man halt dann, muss man halt tatsächlich abgeben, muss ein bisschen Vertrauen mitbringen und wenn halt was schief geht, dann geht halt was schief. Also man muss sich, glaube ich, selber auch ein bisschen so die Angst abtrainieren, auch durch Übung, Konfrontation damit, was falsch zu machen. Also es gehört halt auch dazu, dass man viele Fehler macht.
Mhm.
Und nur wenn man nichts macht, macht man keine Fehler, würde ich sagen.
Und wenn es zum Beispiel jetzt so eine ganze Institution ist, die sagt, ja, wir würden da gerne offener werden und inklusiver und dass man dann eben, oder ich sage immer Mann, aber dass die Institution dann sagt, okay, wir laden jetzt nicht nur einmal Künstlerinnen ein, sondern wir schauen, dass das ganze Team vielleicht diverser wird oder dass die ganze Struktur hinterfragt wird und dass dann nicht nur, okay, jetzt haben wir eh einmal da wen eingeladen für eine Performance, jetzt reicht es auch wieder für die nächsten 10 Jahre so.
Mhm.
Das wäre vielleicht auch was man eher nicht, oder was dann eher, ja, dann so feigen, kleines Feigenblatt nur ist und nicht.
Könnte ich das Queer Museum eigentlich als Museumsleiter zum Beispiel buchen, um zu sagen, ich möchte eine Queerness-Strategie, das ist ja zum Beispiel beim Thema Nachhaltigkeit ist das ja gang und gäbe geworden. Ich kann Leute dazu holen, um mir eine Nachhaltigkeitsstrategie zu geben. Könnte ich theoretisch mir auch eine Strategie geben, um Sichtbarkeit der queeren Kultur zu implementieren?
Nein, ich glaube nicht. ich glaube, da wären dann zum Beispiel AnsprechpartnerInnen wie die Arts oder
ja,
so,
die Arts, ja, da
die wirklich besseren die besseren Adressen.
Ich bin auch Teil von die Arts, aber da gibt es wirklich auch viele Personen, die längere Prozesse für, also wirklich sehr empfehlenswert, gibt sehr, sehr viele Personen, die eben auch richtig
Konzepte erarbeiten.
Konzepte für längere Prozesse, wo man sagt, als Unternehmen oder als Institution kann ich da Beratung und.
Gut, die Arts bezieht sich ja speziell auf den Kultur.
Genau.
Betrieb. Also da wäre das die perfekte Adresse, würde ich sagen, in Wien jetzt zumindest.
Aber das bedeutet, euer Nein heißt nicht Nein, sowas kann man nicht machen, sondern Nein, sowas macht man eher nicht mit euch, sondern
genau,
mit anderen.
Genau, genau, natürlich kann man sowas machen. Also freilich immer gern, wenn die Kohle und die Ressourcen da sind, unbedingt. Und
bei sowas wie Workshops oder Vorträge schon, aber wenn man sagt, so eine, also das würde ich jetzt schon auch sagen können, könnten
einfach,
wir gerne machen.
Weil uns die Ressourcen fehlen.
Ja, aber so ein langer Diversitätsprozess über eine längere Zeit und so, wie wird alles analysiert und geschaut, wo kann man, in welchen Schrauben kann man drehen.
Das, da haben wir nicht die.
Ja, aber ihr könnt euch gerne an uns wenden und wir können euch auch weiterleiten an die entsprechenden Personen, weil wir kennen auch viele Leute, die das machen. Also wenn irgendjemand das hört und sagt, ich würde gerne da mehr machen, wir genau vermitteln euch gern weiter.
Abschlussfrage. 10 Jahre nach vorne, wir schreiben das Jahr 2035. Gibt es das Queer-Museum dann noch? Ist das dann schon längst in irgendeinem großen Haus aufgegangen? Ist das ein Teil des Wien-Museums? Wie seht ihr eure eigene Existenz? Wie sind für euch die Parameter des Erfolgs, des Scheiterns? Was habt ihr da für einen Blick in die Zukunft?
Wenn man es nicht dann schon in so einer Art Mad Max postapokalyptischen Klimakatastrophen-Zukunft bewegen, vielleicht ein dauerhafterer Raum, vielleicht mehr Ressourcen.
Vielleicht doch die Flamingo-Bar am Gürtel, die wollten wir ursprünglich, haben wir dann doch nicht bekommen.
Also weiß Raum es nicht, aber wenn vielleicht ImmobilienbesitzerInnen zuhören gerade,
ja,
wir sind also offen, wie wir unsere nächsten 10 Jahre gestalten. Ich glaube, wir lassen uns das so ein bisschen offen, wir... One day at a time.
Ja, also aber ich würde schon sagen, dass es uns auf jeden Fall noch geben sollte. Ja, und ein bisschen mehr Ressourcen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber ja.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob also es war zwar ein Trend eine Zeit lang, dass so große Häuser sich quasi alles einverleiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das anhalten wird. Ich glaube, viele sehnen sich schon auch nach so kleinteiligeren Strukturen, die irgendwie, wie soll ich sagen, familiärer, persönlicher sind, die greifbarer sind. Also gerade auch im Sinne Kapitalismuskritik, also größer, höher, schneller, weiter, haben viele auch die Schnauzen voll davon. Also vielleicht passt es eh, wenn wir für uns bleiben jetzt eine Zeit oder uns mit anderen, sage ich jetzt mal, kleinen Akteuren vielleicht zusammentun, wie das Museum der Migration, das jetzt auch gerade im Volkskundemuseum ist. Also das Volkskundemuseum ist eh so eine, wie soll ich sagen, so eine Hebamme für solche Projekte eigentlich. Das kann ich mir zum Beispiel viel eher vorstellen, als jetzt, ich habe das Gefühl, in so einem großen Tanker geht man dann auch schnell unter irgendwo.
Ja, und wir arbeiten sowieso mit Queen auch ab und zu zusammen. Also, dass da vielleicht auch noch andere Formen der Zusammenarbeit mal passieren, ist auch denkbar. Genau, ja.
Liebe Larissa, lieber Florian, vielen lieben Dank, dass ihr mich mitgenommen habt in die Welt des Queer-Museums Wien. Es war sehr spannend. Ich wünsche euch alles Gute und haltet uns unbedingt auf den Laufenden. Vielleicht gibt es ja schon bald wieder was Neues zu berichten.
Ja, sehr
gerne.
Dank. Ja.
Danke.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.